www.deutschenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Herzlich willkommen zur Folge 139 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, heute wird es interessant für dich, denn wir widmen uns einem Thema, das alle betrifft, alle Sportlerinnen und Sportler, egal ob im Amateur- oder im Profibereich. Es geht um das Thema Verletzungsprävention im Sport. Und der Experte, der zu diesem Thema Rede und Antwort steht, das ist Dr. Dr. Jan Wilke von der Universität Bayreuth. Er gehört zu den führenden Sportwissenschaftlern in Deutschland und er beschäftigt sich in seiner Forschung intensiv mit der Frage, wie sich Verletzungen im Sport vermeiden lassen. Dabei untersucht er nicht nur die häufigsten Verletzungsarten und deren Ursachen, sondern auch, welche evidenzbasierten Maßnahmen tatsächlich wirksam sind und wo die Grenzen der Prävention liegen. Ja, in diesem Gespräch wollen wir von ihm einiges erfahren, zum Beispiel, wie können sich Sportlerinnen wirklich vor Verletzungen schützen? Welche Fehler werden bei der Umsetzung von Präventionsprogrammen oft gemacht? Und tut die Wissenschaft eigentlich genug, um Hilfestellung bei diesem Thema zu bieten? Und wird diese Hilfe auch von Athletinnen und Trainerinnen auch abgeholt? Ja, freut euch auf spannende wissenschaftliche Einblicke und praxisnahe Empfehlungen rund um das Thema Verletzungsprävention, das für die Gesundheit und auch für die Leistungsfähigkeit von Athletinnen und Athleten von zentraler Bedeutung ist. Bevor wir jetzt aber in das Interview starten, habe ich noch einen Fortbildungstipp für dich, den du auf keinen Fall versäumen solltest. Am 16. Juni gibt es eine weitere Online-Fortbildung der BSBA Bewegungsakademie zum Thema 3D-Training der Arme und Schultern nach den Prinzipien der Spiraldynamik mit Magister Michael Meierhofer. Ja, das Schulterblatt und das Schultergelenk bilden das beweglichste System des menschlichen Körpers und gleichzeitig auch eine biomechanische Schaltzentrale, die Arm und Hand kraftvoll und gezielt mit dem Rumpf verbindet. Die Voraussetzung für reibungslose Bewegungsabläufe ist ein zentriertes Gelenk, die dreidimensionale Beweglichkeit von Oberarm und Schulterblatt sowie ein muskuläres Gleichgewicht, das Stabilität und Mobilität vereint. In dieser kompakten Online-Fortbildung zeigt dir Magister Michael Meierhofer, wie du die Prinzipien der Spiraldynamik gezielt im Training und in der Therapie anwendest. Die Spiraldynamik als anatomisch-physiologisches Konzept bietet eine klare, logische Systematik, mit der du die Bewegungsqualität verbesserst, den Bewegungsapparat optimal belastest und Verletzungen vorbeugst. Super für dich zu Hause ist, das Training wird mit 3 Kameras übertragen. Einer Bewegungskamera, einer Anatomiekamera und einer Theoriekamera. So kannst du die Übungen exakt sehen und direkt zu Hause praktisch nachvollziehen. Wenn du interessiert bist an dieser tollen Fortbildung, dann schau jetzt auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos und auch den Link zu den Tickets. Ja, eine tolle Fortbildung kommt da wieder auf uns zu. Ich freue mich schon darauf und ich freue mich auch, wenn ich dich dann begrüßen darf. Lass uns jetzt aber zu Jan Wilke kommen. Wenn du ein Hörer bist meines Podcasts, dann kennst du ihn vielleicht aus der Folge 104. Da habe ich mit ihm über aktuelle Befunde aus der Faszienforschung gesprochen. Jan beschäftigt sich ja schon sehr intensiv mit diesem Thema und hat auch einiges publiziert darüber. Und heute ist er aber zum Thema Verletzungsprophylaxe eingeladen. Jan ist auch schon inzwischen im Studio. Ich möchte ihn einmal herzlich begrüßen. Servus, Jan.
Grüß dich.
Jan, wir kennen uns ja von der Uni Klagenfurt, wo du noch immer Lehrveranstaltungen hast, bist jetzt aber inzwischen an der Uni in Bayreuth. Stimmt es so, dass du jetzt noch immer an beiden Universitäten tätig bist?
Das trifft ganz gut zu, genau. Ich bin an der Universität Bayreuth, leite dort den Lehrstuhl Neuromotorik und Bewegung, bin aber weiterhin auch noch in Klagenfurt, führe dort meine Professur für Bewegungswissenschaft aktuell noch weiter in reduziertem Stellenumfang und bin deswegen neben Deutschland natürlich hauptsächlich auch immer noch ab und zu in Kärnten in Klagenfurt.
Mit welchen Themenfeldern setzt du dich jetzt ganz intensiv auseinander in Bayreuth?
Ja, ich würde mich eigentlich als Trendforscher bezeichnen im Bereich Training und Bewegung. Also du hast das Thema Faszien schon angesprochen. Das war ja vor 10 Jahren vielleicht ungefähr, 10, 12, 15 Jahren vielleicht, wo der Hype begonnen hat um das Thema Faszien, man das Thema neu entdeckt hat. Das hat mich gleich angesprochen und da bin ich natürlich immer noch aktiv. Ein zweiter großer Bereich ist das Thema Neurokognition, Neuroathletik. Auch das ist wieder so ein bisschen ein Thema, das irgendwann mal aufgepoppt ist, wo wir ja gerade auch in der Praxis ein großes Interesse sehen, einen sehr großen Markt auch, was das Thema Fortbildung zum Beispiel angeht. Und bei solchen Trendthemen ist ja auch immer so ein kleines bisschen Evidenz nicht ganz verkehrt. Und damit versuche ich mich zu beschäftigen. Das sind also diese zwei Themen im Speziellen, aber im Allgemeinen kann man sagen, interessiert mich eigentlich alles, was mit Sport, Bewegung, Training und auch einem gewissen Gesundheitsfokus zu tun hat. Und da eben natürlich gerne nicht nur die alten ausgetretenen Pfade, sondern was sind neue Maßnahmen, mit denen ich gesünder und natürlich im Idealfall auch effizienter Sport treiben kann.
Du machst ja jetzt Mitte Mai auch eine sehr hochkarätige Fortbildung an der Universität in Bayreuth, die Exercise and Training Convention, die Extra. Die hast du ja auch vor 2 Jahren, glaube ich, in Klagenfurt gemacht, da war ich auch selber dabei. Und du selbst sprichst über das Thema Verletzungsprävention. Ist das jetzt auch ein Thema, mit dem du dich mehr beschäftigst?
Ja, in jedem Fall. Also zunächst mal vielleicht für alle, die kurz entschlossen gerne vorbeikommen wollen am 16. und 17. Mai in Bayreuth hier, werden wir uns unter anderem mit diesem Thema beschäftigen. Also insgesamt geht es uns darum, was sind Hypes und Trends in Sport, Bewegung, Gesundheit, Fitness, Therapie, wie belastbar sind die, wie bekommen wir Praxis und Theorie besser in den Austausch. Und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, welche Themen bieten sich da besonders an. Wir haben typischerweise am ersten Tag immer eine Pre-Convention, wo es um Vorträge geht zu einem bestimmten Thema. Das war mal das Thema Faszien, als wir in Kärnten waren mit der Veranstaltung. Jetzt in Bayreuth beschäftigen wir uns eben mit dem Thema Prävention. Und bevor es dann am Samstag in ganz, ganz viele Themenbereiche reingeht. Aber wir haben das Thema für den Freitag so gewählt. Und ich im Speziellen mein Thema, weil wir uns gefragt haben, warum funktioniert eigentlich Prävention, Verletzungsprävention, sowohl was Erkrankungen angeht, aber im Speziellen natürlich auch Sportverletzungen, warum funktioniert das nicht so richtig? Denn wenn wir uns anschauen, was so passiert, wir haben ja eine ganze Menge an Präventionsmaßnahmen untersucht und auch erfunden sozusagen in den letzten Jahrzehnten. Und obwohl wir eigentlich so an der Maßnahmenfront ziemlich aktiv sind, immer mehr entwickeln, reduzieren sich die Verletzungszahlen nicht wirklich. Also die großen Studien zeigen alle, dass die Verletzungsinzidenz, also das Auftreten von Verletzungen, sich zahlenmäßig eigentlich nicht reduziert hat. Und es gibt sogar gewisse Verletzungen, wie zum Beispiel Knieverletzungen, gerade Rupturen des vorderen Kreuzbandes, die haben sogar zugenommen. In bestimmten Bereichen ist das durchaus dramatisch. Das heißt also gerade bei Mädchen im Alter so 5 bis 14 Jahren haben wir Zuwachsraten von teilweise 10% nach Daten jetzt von einer großen aktuellen Studie aus Australien. Das heißt, obwohl wir eigentlich sehr viel Aktionismus betreiben, kriegen wir die Verletzungszahlen nicht wirklich runter. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das so und was machen wir falsch?
Ja, die Website zur Extra werden wir auf jeden Fall noch verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer noch Informationen abrufen können, Programm, Vortragende, Tickets und so weiter. Du sagst, die Verletzungen bei den Athletinnen und Athleten nehmen sogar zu teilweise. Warum ist das so? Trainieren sie falsch oder was läuft da schief, damit die Verletzungen zunehmen? Und man glaubt ja, eigentlich müssten sie abnehmen, weil wir wissen ja schon viel mehr, wie wir uns davor schützen können.
Interessante Frage. Was wir tatsächlich beobachten in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist, dass der Sport natürlich immer schneller und dynamischer wird. Das wird als Game Speed bezeichnet und lässt sich über Untersuchungen ganz gut nachweisen, dass also zum Beispiel Fußball, Basketball, solche Sportarten immer höhere Geschwindigkeit bekommen haben, aber auch eine höhere Dichte an sogenannten High-Intensity-Aktionen. Das heißt also so ein bisschen die Aktionen, die besonders schnell, dynamisch, explosiv sind, ein hohes Risiko haben, die nehmen zu. Wir haben dann natürlich auch allgemeine Trends, wie das zum Beispiel natürlich man versucht, die Dichte auch an Wettkämpfen zu erhöhen. Auch da wieder das Beispiel Fußball, wo natürlich immer die Diskussion ist, kann man nicht noch einen Wettbewerb machen. Das heißt, die Regenerationsphasen werden immer geringer. Es ist sicherlich gerade auch im Leistungssport immer mehr Geld im Spiel, sodass natürlich man dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal mit bestehenden Problemen oder Problematiken trainiert, spielt oder was auch immer. Und das sind natürlich aber irgendwo auch Dinge, an denen sich unwillkürlich auch der Breitensport orientiert. Und das eine weitere Komponente, um auch den Breitensport nochmal zu erwähnen, ist natürlich, dass wir im Allgemeinen in der Bevölkerung immer noch einen relativ hohen Grad haben an körperlicher Inaktivität. Wir erfüllen ja typische Leitlinien, also das, was so empfohlen wird für körperliche Aktivität, größtenteils nicht. Und gleichzeitig gibt es den großen Trend natürlich, dass man nochmal Sport machen möchte. Also es gibt ja viele, viele Events, wie man möchte gerne mal einen Halbmarathon, Marathon laufen sozusagen. Und ja, da treffen dann natürlich teilweise auch Menschen, die vielleicht ja für den Sport oder was auch immer man sich rausgesucht hat, gar nicht optimal vorbereitet sind, auf dann ein vielleicht auch ein bisschen unrealistisches Ziel. Und das sind, glaube ich, so globale Trends, also ein bisschen die allgemeine Beschleunigung des Sportes natürlich, dann auch im Leistungsbereich die Kommerzialisierung, Dichte von Wettkämpfen und so weiter und so fort und im Breitensport unser großes Problem der körperlichen Inaktivität und die teils fehlende Passung von was kann mein Körper eigentlich verkraften und ja, was habe ich mir jetzt aber einfach mal vorgenommen.
Gut, dass Hobbysportler sich mehr verletzen, wenn sie zu wenig trainieren, wenn sie sich zu wenig auf Wettkämpfe vorbereiten, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Das ist eh klar. Aber was passiert denn bei Leistungssportlern? Die haben ja ein Team, die haben Trainer, die haben vielleicht sogar Physiotherapeuten. Warum gelingt es ihnen nicht, sich hier besser abzusichern? Liegt es an dem Faktor Kraft, dass das körperliche Korsett hier zu schwach ist, um gewisse Impacts auszugleichen, oder ist es Reaktionszeiten? Ist es eine zu langsame Antizipation von gegnerischen Verhalten, so reingrätschen? Wo siehst du hier die Faktoren?
Ja, es gibt glücklicherweise eine ganze Menge an Präventionsstrategien und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Überschrift, die man dem Ganzen geben könnte. Wir haben leider eine Tendenz, damit sind wir wieder beim Thema Hypes irgendwie, dass man für sich glaubt, einen Faktor identifizieren zu können, der dann ganz dominant ist und auf den man sich konzentriert. Also schönes Beispiel, Faszientraining ist jetzt en vogue und jetzt glaubt man, jede Verletzung ist irgendwie hat eine Faszienkomponente, man muss nur das Bindegewebe trainieren. Andersrum vielleicht als Beispiel jetzt die Neurokognition. Es ist aber tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Faktoren zusammen natürlich Verletzungsrisiko ausmachen. Da werden wir wahrscheinlich später ja noch zu kommen. Das bedeutet aber eben auch, dass wir viele Maßnahmen wählen können und sollten, um Verletzungen zu verhindern. Das heißt also, die Evidenz zeigt zum Beispiel, dass es durchaus auch passive Maßnahmen gibt, die hilfreich sein können, also zum Beispiel Orthesen. Die können das Verletzungsrisiko senken. Und für uns aber natürlich noch interessanter ist natürlich der Bereich Exercise. Also wir können mit Training ganz viel machen. Krafttraining hast du schon genannt als eine ganz klassische Maßnahme, die natürlich verletzungspräventiv wirkt. Das ist ganz klar nachgewiesen. Im Bereich Muskelverletzung, um ein Beispiel zu nennen, ist es dann eben vor allem das exzentrische Krafttraining, vielleicht diejenigen, die sich mit Verletzungen der Oberschenkelrückseite beschäftigen, die Nordic Hamstring Übung, also eine ganz klassische, wer eher Sprunggelenksverletzungen hat in seiner Sportart, zum Beispiel Balancetraining, propriozeptives neuromuskuläres Training, ist effektiv eben gerade in dem Bereich. Das heißt also, ja, sowohl einzelne Trainingsformen wie Balance und Krafttraining sind effektiv, aber gerade auch Präventionsprogramme, die so ein bisschen verschiedene Bereiche zusammenpacken, allgemeine Präventionsprogramme, die also aus mehreren Komponenten bestehen. Wir können beispielsweise etwa 65% Risikoreduktion für eine vordere Kreuzbandruptur bekommen, wenn wir solche Präventionsprogramme anwenden. Es gibt aber auch Maßnahmen, bei denen wir gedacht haben oder man in der Breite der Bevölkerung vielleicht noch glaubt, dass sie funktionieren, die man aber sehr differenziert oder nuanciert betrachten muss. Das sind Dinge wie zum Beispiel Dehnen. Also Dehnen hat allgemein keinen großen verletzungspräventiven Effekt, obwohl es natürlich noch sehr, sehr viel gemacht wird in der Praxis. Es gibt so einen ganz leisen positiven Effekt bei Muskelverletzungen, aber da ist dann auch wieder die Frage, Einsatz von Zeit, Ressourcen und Effizienz, was kommt am Ende dabei raus?
Und bei welchen Sportarten passieren dann die meisten Verletzungen? Sind das eher so die Teamsportarten oder auch Einzelsportarten wie in der Leichtathletik oder andere?
Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man kann es kaum pauschal sagen. Es ändern sich teilweise je nach Sport oder Sportgruppe die Hauptverletzungen, die auftreten. Aber es gibt natürlich so ein paar ganz allgemeine Linien. Also ganz allgemein ist es so, dass Verletzungen der unteren Extremität, also der Beine, am häufigsten sind. Wir sehen in den allermeisten Sportarten vor allem Bandverletzungen und Sehnenverletzungen. Das ist also eigentlich die größte Gruppe, das heißt also die Außenbandverletzung am Sprunggelenk, zum Glück nicht ganz so häufig der Kreuzbandriss, Sehnenüberlastung und Verletzungen kommen immer wieder vor, das Weichgewebe, also muskuläre Komponenten, Frakturen sind eher etwas seltener, also Knochenbrüche, ja. Die treten aber natürlich dann vor allem in Kontaktsportarten auf. Wenn man sich jetzt einfach rein auf die Zahlen fokussiert, die häufigste Verletzung, die wir in den meisten Studien sehen, ist die Außenbandverletzung am Sprunggelenk, ja, also von der Überdehnung bis zu wirklichem Einreißen dieses Bandes. Das ist wirklich das häufigste. Aber ich möchte auch ein bisschen nochmal natürlich motivieren, nicht nur auf die Zahl der Verletzungen zu schauen, weil im Prinzip ist für uns ja interessant, wie lange falle ich deswegen aus. Ich sag mal, eine Sprunggelenksverletzung, die ist in der Regel relativ unkompliziert, können wir konservativ versorgen und man kommt ganz gut wieder zurück in den Sport. Und dann gibt es aber natürlich andere Verletzungen, wie den Achillessehnenriss, schon angesprochene Kreuzbandruptur. Das sind Dinge, die kosten mich sehr, sehr viel Zeit, auch wenn die sehr selten sind.
Ja, einerseits kosten sie Zeit, aber auch Geld. Denn wenn ein Spitzenspieler bei einem Spitzenteam, ich denke da jetzt an die Champions League zum Beispiel, mehrere Wochen ausfällt, dann ist es auch ein wirtschaftlicher Schaden, der dann auf einen Verein zukommt, oder?
Ja, absolut, natürlich. Und es ist nicht nur so, dass jetzt, wenn wir vom Leistungssport sprechen, es natürlich um jetzt zum Beispiel die Clubs geht, die Sportler oder Sportlerinnen beschäftigen, sondern auf der Versicherungsseite natürlich auch die entsprechenden Berufsgenossenschaften, die also dafür da sind, die Wiederherstellung in Anführungsstrichen zu finanzieren. Und man kann da ja ganz gut die Parallele ziehen von Sportverletzungen auch allgemein zu Erkrankungen. Wir machen einfach zu wenig im Bereich Prävention, Screening, Früherkennung. Dabei ist es eigentlich völlig klar und eindeutig nachgewiesen, dass das frühzeitige Erkennen von Risikofaktoren, das Erkennen von Dingen, die sich vielleicht langsam aufbauen und irgendwann mal zu Problemen führen, das frühzeitige Eingreifen finanziell sehr viel effektiver ist, als darauf zu warten, dass eine Verletzung auftritt und die dann teuer zu rehabilitieren.
Ja, jetzt wird es interessant, denn wie kann man erkennen, dass auf einen Spieler, auf einen Athleten eine Verletzung zukommt? Gibt es da spezielle Untersuchungen dafür, die sowas vorab schon prognostizieren lassen?
Ja, der Bereich Screening ist das ganz Entscheidende. Also ich muss natürlich Risikofaktoren kennen. Das ist erstmal der Start von jeder Präventionsmaßnahme sozusagen. Also ich brauche erstmal Kenntnis darüber, was könnte überhaupt zu einer Verletzung führen. Und da haben wir sicherlich noch einen blinden Fleck. Wir kennen noch nicht alle Komponenten, die eine Rolle spielen. Ich kann aber trotzdem mal ein paar nennen. Also wir wissen, dass es eine gewisse genetische Disposition gibt für Verletzungen, Überlastungen. Jeder kennt es, glaube ich. Es gibt Menschen, die sind quasi unzerstörbar. Die können Sport machen, man schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber die haben nicht viele Überlastungsbeschwerden. Dann gibt's andere, die sind ständig verletzt, die haben ständig irgendetwas. Ja, also ich glaube, dass es so eine Art Entzündungsneigung gibt, die wir vielleicht auch noch nicht so gut erkannt haben, auch aktuell die Fähigkeiten noch nicht haben, die dazu führen, dass bestimmte Leute häufiger mit Problematiken ausfallen. Neben diesen genetischen Komponenten gibt es natürlich anatomische Komponenten. Wir wissen, dass Frauen ein breiteres Becken haben. Deswegen haben sie natürlicherweise eine Neigung zu etwas mehr X-Bein, was dann wieder häufiger zum Kreuzbandriss führt. Der unzureichende Trainingszustand ist natürlich eine ganz, ganz große Komponente sozusagen. Also Kraft, Beweglichkeit, Balance und diese ganzen Komponenten passt vielleicht nicht zu dem, was ich mir vorgenommen habe. Im Sport, aber auch im Breitensport, wenn ich ambitioniert bin, häufig mangelnde Erholung. Der Körper passt sich in den Erholungsphasen ja an das, was ich getan habe, und häufig setzen wir die Trainingsreize dann einfach zu ambitioniert. Sehr häufig unter dem Radar fliegen auch psychologische Risikofaktoren. Da ist klar nachgewiesen, dass so Dinge wie Stress, den man hat, und der muss nicht aus dem Sport kommen, sondern der kann auch aus dem Beruf zum Beispiel kommen, ein Prädiktor sind für Verletzungen. Jede Sportart hat ein Risikoprofil, das ich mir anschauen muss. Und ja, Knowledge als ein ganz großer Risikofaktor. Ich muss also auch wissen, was die Risikofaktoren sind, weil nur dann, Stichwort Trainer, Therapeuten, Fitnesscoaches oder wer auch immer, wir müssen regelmäßig Screenings durchführen. Das würde ich also empfehlen, je nach Sportart mindestens mal einmal im halben Jahr, die großen relevanten Risikofaktoren abzutesten. Das geht also von Tests der motorischen Funktion, Balance, Kraft und so weiter und so fort, bis hin zu einem regelmäßigen Screening, je nachdem, wie ambitioniert ich unterwegs bin, von Parametern der Erholung. Da gibt es mittlerweile auch Verfahren, mit denen man ganz gut und einfach schauen kann, wie gut ist jemand erholt. Und erst wenn ich die Daten habe, die mir dann vielleicht zeigen, dass ein Risikofaktor vorliegt, dann kann ich mit präventiven Maßnahmen anfangen. Und wir haben häufig das Problem, dass wir dieses Testen als sinnlos betrachten, stattdessen so ein bisschen blind trainieren, in die verschiedensten Richtungen Prävention betreiben. Und das ist sicherlich auch ein Grund mit dafür, dass wir nicht besonders effektiv sind mit unseren präventiven Maßnahmen.
Das heißt, wir müssen Daten sammeln und diese auch richtig interpretieren. Du hast eingangs erwähnt, dass die Wissenschaft eine Bringschuld hat, Know-how zu generieren, Studien zu machen zum Thema Verletzungsprävention. Aber die Community der Trainer, der Coaches und auch die Athleten selber haben auch eine Hohlschuld, dass sie dieses Wissen, diese Studien, diese Ergebnisse dann auch abholen und in die Praxis umsetzen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht sehr weit. Hast du vielleicht Ideen, wie wir da noch besser werden können?
Also ich würde mit einem ganz alarmierenden oder zwei ganz alarmierenden Erkenntnissen beginnen. Wir beschäftigen uns neben dem Inhaltlichen, also wie wirkt Sport, wie können wir Prävention betreiben und so weiter und so fort, auch mit dem Wissenschaftstransfer, also wie gut schaffen wir es, die Sachen an Mann und Frau in der Praxis zu bringen. Und du hast schon gesagt, natürlich ist es eine Bringschuld der Wissenschaft. Wir müssen Dinge einfach erklären, verständlich machen. Wir müssen auch anwendbare Sachen liefern. Aber wir sind darin oder dabei scheitern wir momentan kläglich. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben eine Umfrage gemacht unter Physiotherapeuten, Therapeutinnen, Sportwissenschaftler, Sportwissenschaftlerinnen, also Menschen, die im Gesundheits- und Sportbereich arbeiten und quasi eigentlich das Wissen haben sollten. Wir haben da mal nachgefragt, inwieweit kennen die eigentlich die Effekte, wo Stretching, also Dehnen, funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und in weniger als der Hälfte der Fälle haben die richtig gelegen. Das heißt, man könnte eigentlich einen Würfel schmeißen und der Würfel hätte bessere Erfolgschancen als die Person in der Praxis. Das heißt, es ist reiner Zufall, ob die wissen, ob Stretching jetzt Verletzungen verhindern kann, ob ich es machen sollte, um den Muskeltonus zu senken oder was auch immer. Und wir sind dann nochmal eine Stufe weitergegangen und haben in Kärnten in Fitnessstudios gefragt, ob die Leute, die da trainieren, also wirklich Endanwender sozusagen, ob denen eigentlich bekannt ist, was am besten ist so beim Krafttraining. Also Stichwort Krämpfe, kann ich das mit Magnesium verhindern? Sollte ich viele Sätze machen, viele Wiederholungen, wenig Wiederholungen? Sollte ich Eiweiß nehmen? Wenn ja, welches? Solche Dinge. Und da waren wir beim Faktor 5 aus 14, das heißt also so ein Drittel, da gewinnt also der Würfel deutlich. Bedeutet am Ende des Tages, ja, wir in der Wissenschaft müssen einfach erklären, wir müssen uns auch um diesen Transfer kümmern. Das ist ja der Grund, warum wir diese Convention machen, weil wir wollen, dass die Leute in der Praxis in den Austausch kommen, dass die mit den Leuten aus der Wissenschaft diskutieren, dass die auch fordern und sagen, erklär mir das besser, erklär mir das genauer. Aber wir müssen auch dem Trend entgegenarbeiten, dass es am Markt natürlich ganz viele wunderbare, tolle Stories gibt, tolle Fortbildungen gibt, die Hälfte stimmt oder weniger. Und da rennen die Leute hin und sagen dann aber, naja, für Wissenschaft interessiere ich mich nicht, das ist für mich nicht wichtig, das ist ein großer Irrtum. Und ja, wir müssen Wissenschaft besser vermitteln, aber wir brauchen auch Bereitschaft aus der Praxis, sich das anzuhören. Deswegen kann ich immer nur sagen, geht in die Fortbildung, ob es die BSPA ist, ob es bei uns die Convention ist, kommt, hört euch die Sachen an. Ihr werdet danach bessere Trainer, Therapeuten oder was auch immer, kann ich versprechen.
Ja, ich glaube, man kann immer besser werden im Bereich der Trainingssteuerung, im Bereich der Verletzungsprävention, und Fortbildung sind hier der direkte Weg ohne irgendwelche Umwege. Gerade im Hobbybereich ist, glaube ich, so dieses blinde Drauf-Los-Trainieren, so wie du es vorher genannt hast, noch immer gang und gäbe, und da fehlt einfach eine individuelle Trainingssteuerung dabei. Das ist im Leistungssport schon ein wenig besser. Viele Hobbysportlerinnen, die bezahlen dann auch dieses blinde Drauf-Los-Trainieren oft mit Verletzungen in den Sprunggelenken, im Kniegelenk. Ist auch, glaube ich, kein Wunder, im Sport brauchen wir eben die Beine sehr intensiv, und da sind einem die Verletzungen dann auch vorprogrammiert, wenn man sich nicht richtig vorbereitet. Aber was kann man jetzt tatsächlich gegen Verletzungen tun? Um die Gelenke zu schützen, braucht es, glaube ich, eine stabile Führung in den Gelenken, und da ist ein gewisses Maß an Kraft sicher die Basis dafür. Aber ich denke, da gibt es noch mehr. Wie siehst denn du das? Was müsste man aus deiner Sicht hier noch in der Vorbereitung machen?
Also prinzipiell sind Kraft- und Gleichgewichtstraining ganz zentrale Elemente von Präventionsprogrammen. Also bei den meisten Verletzungen ist die Evidenzlage ganz eindeutig, dass gerade Krafttraining wirklich eigentlich fast immer einen positiven Effekt hat. Gleichzeitig, ich habe ja gesagt, mein Vortragstitel, da geht es auch darum, warum Prävention nicht oder nicht immer funktioniert. Gleichzeitig sind wir in, eigentlich nicht nur in Europa, sondern eigentlich weltweit, und damit wir als Menschen, sehr stark muskelorientiert, fast schon Muskelfetischisten, was das Training angeht. Das greift aber sehr viel zu kurz. Wenn wir uns mal überlegen, wie eine Verletzung auftritt, also nehmen wir mal eine Basketballspielerin, die vielleicht gerade in einem auf den Korb zugeht, dann kann die ja nicht sagen, ich mache jetzt mal einen Layup, also einen Korbleger, und lege den Ball da oben in das Körbchen rein. Es sind schon noch Gegenspielerinnen im Spiel und auch Mitspielerinnen. Das heißt, die verändern ständig die Situation. Ich kann nicht, wie ich das vielleicht im Training ohne andere Personen in der Nähe mache, einfach hochsteigen, den Ball reinmachen, sondern es verändert sich ständig die Situation. Das Ganze passiert in Sekundenbruchteilen. Also es stellt sich vielleicht eine Gegenspielerin in den Weg. Es ist im letzten Moment, vielleicht hat sich jemand freigelaufen, ist in die Zone reingelaufen, und dann kann ich den Ball noch passen vielleicht. Und für diese Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel auch, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, das Thema Volleyball, wenn ich hochspringe und dann lande ich und dann sehe ich in meiner Landezone unten ist ein Fuß, dann muss ich in der Luft schnell entscheiden, dass ich nicht auf dem linken, sondern auf dem rechten Fuß lande. Wenn im Fußball mir jemand reingrätscht, dann muss ich versuchen ausweichen im letzten Moment. In allen diesen Situationen bringt mir eine hohe oder eine starke, kräftige Muskulatur gar nichts. In dem Moment, wo ich den Befehl aus dem Gehirn gegeben habe, jetzt anspannen oder sonst was, ist das Knie schon verletzt. Also der Zug ist abgefahren sozusagen. Der Faktor, der bisher eben wenig beleuchtet wird, ist die neurokognitive Funktion. Ich muss die Situation um mich herum sehr schnell wahrnehmen. Wir sprechen davon visuellem Scanning, das heißt, ich muss mit meinem visuellen Feld peripher schnell sehen können, die Situation einschätzen können. Ich brauche eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit, mit der Informationen im Gehirn hin und her geschickt werden, also zum Beispiel von meinem visuellen Kortex, das ist der Bereich, wo die Informationen, wenn ich etwas sehe, verarbeitet werden, ins Frontalhirn, wo das Entscheidungsverhalten letztendlich lokalisiert ist. Das muss schnell sein, ich muss aber auch die richtige Entscheidung treffen, also vielleicht den Plan, den ich eigentlich hatte, abbrechen und schnell was anderes machen. Das ist diese gedankliche Schnelligkeit im Kopf, von der wir häufig sprechen. Und die kognitive Funktion ist ein Parameter, den wir in den letzten Jahren viel erforschen, der aber in der Praxis immer noch nicht den Stellenwert hat, eigentlich den er bräuchte. Weil meine Überzeugung ist, viele, viele Verletzungen treten auf, weil wir sozusagen neurokognitive Entscheidungsfehler begehen und nicht, weil uns Muskulatur fehlt oder die Balance.
Die Grenzen der Verletzungsprävention, das ist ja auch dein Vortragstitel auf der Extra. Jetzt haben wir gesagt, ja, die fehlende Kraft oder die falschen Entscheidungen, die sind Mitverursacher von Verletzungen und die können wir schwer beeinflussen. Aber was gibt es denn da noch aus deiner Sicht?
Ja, in jedem Fall. Also ich zähle vielleicht mal, und damit fasse ich eigentlich schon fast meinen Vortrag zusammen, wenn man so möchte. Wir haben zum einen eine Art Präventionsparadoxon, das hatte ich schon gesagt, an sich, dass wir halt sagen, naja, Prävention, das ist irgendwie unspannend, wir warten mal ab, was passiert und machen ungezielt etwas. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt Risikofaktoren, die wir noch nicht kennen oder ausreichend kennen und die wir auch nicht behandeln. Das ist das, was ich eben gesagt habe mit dem Beispiel neurokognitive Funktion. Ähnlich ist es letztendlich bei den Faszien. Wir wissen, viele Muskelverletzungen sind eigentlich nicht in der Muskulatur, sondern im Bindegewebe. Und wenn wir dann den Muskel kräftig machen, hilft uns das vielleicht nicht bei der Verhinderung einer Verletzung, die gar nicht im Muskel ist. Eine ganz wichtige Sache ist aber letztendlich die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen. Es geht nicht nur um das Wissen, was ich eben gesagt habe, über was ist effektiv und den Transfer, sondern wir wissen, dass Programme oder Dinge, die in der Forschung evaluiert werden, häufig in der Praxis nicht so umgesetzt werden. Und das ist auch ganz klassisch. Also stellen wir uns ein Verletzungspräventionsprogramm vor. Wenn ich mir 20 Übungen überlege, die in Kombination ganz gut sind, dann teste ich das in der Forschung ja unter Idealbedingungen. Das heißt, alle Leute, die mitmachen, die sollen das auch genauso ausführen. Und das überwachen wir auch so ein bisschen. Und das ist relativ standardisiert. Jetzt ist es aber so, wenn eine Person in der Praxis das Ganze sieht, denkt die sich vielleicht, naja, das sieht eigentlich ganz interessant aus, ich habe aber keine 20 Minuten Zeit, ich habe 10 Minuten. Was passiert also? Das Programm oder die Maßnahme, die unter Idealbedingungen getestet wurde, wird verändert sozusagen, ein bisschen reduziert, umgebaut und so weiter und so fort. Und damit könnte sie unter Umständen etwas an Effektivität verlieren. Ein weiterer Faktor ist, wir müssen auch die Leute, die das am Ende umsetzen, überzeugen davon. Das heißt also Sportlerinnen und Sportler, die müssen davon überzeugt sein. Und es gibt Studien, die ganz schön zeigen, wenn die Adhärenz zu einem Verletzungspräventionsprogramm unter 50% liegt, ich also weniger als die Hälfte umsetze, sowohl von der Zahl der Terminen vielleicht, also vom Umfang her, als auch von der Frequenz her, dann kriege ich eine Risikoreduktion, wieder am Beispiel des Kreuzbandrisses, von 28% hin. Das ist ganz nett. Wenn ich es aber zu 75% umsetze, dann liege ich schon bei 64% Risikoreduktion. Das heißt, wir haben so eine Art Translationsgap, also eine Umsetzungslücke sozusagen. Und das ist ganz entscheidend. Und der letzte Faktor ist eben, dass ich multidimensional an Verletzungsprävention rangehen kann. Und wenn ich alle diese Dinge zusammennehme, dann habe ich, glaube ich, oder kann ich die Effektivität der Verletzungsprävention deutlich steigern. Trotzdem bleibt es dabei, dass manchmal Verletzungen auch einfach Pech sind. Also du hast eben von Grenzen gesprochen, manche Dinge können wir nicht verhindern. Ja, also wenn die Reaktionszeit nicht ausreicht, wenn mir jemand mit dem Knie, mit der offenen Sohle im Fußball, mit den Stollen in das Knie reinspringt, dann gibt es Dinge, die können wir sehr schlecht verändern. Es gibt auch nicht modifizierbare Risikofaktoren, wie jetzt das, was ich genetisch angesprochen habe, oder das breitere Becken bei Frauen. Ich kann diese Risikofaktoren berücksichtigen mit dem Bewusstsein, aber es gibt gewisse Dinge, die kann man natürlich einfach nicht verändern.
Ja klar, das ist, glaube ich, einleuchtend. Da sind uns Grenzen aufgezeigt. Aber andererseits hast du ja auch schon einige Verletzungen erwähnt, wie man sich schon vorbereiten kann. Einen Schmerzpunkt haben wir noch gar nicht angesprochen oder eine Verletzung, das ist nämlich der untere Rücken. Da wissen wir aus Statistiken, da sind ganz viele Menschen betroffen. Bei den 60-Jährigen sind es, glaube ich, 9 von 10, die mit Schmerzen im unteren Rücken leben müssen. Das betrifft Sportler, aber auch sehr viele Nicht-Sportler. Leider habe ich selbst auch gerade ein Problem damit. Jetzt möchte ich von dir noch wissen, gibt es da auch Expertise dazu, wie man damit umgeht, wenn der Rücken schmerzt?
Ja, also erstmal sind wir da Leidensgenossen. Ich habe auch gerade Rückenschmerzen. Da sieht man ganz gut, dass Rückenschmerzen, das ist ja die erste Botschaft, etwas sind, was alle Menschen und die meisten Menschen betrifft. Wir haben eine Lebenszeitprävalenz, die im Prinzip besagt, dass fast jeder Mensch mindestens einmal im Laufe des Lebens von Rückenschmerzen betroffen ist. Eine Sache ist ganz charakteristisch, sowohl für Menschen im Sport als auch in der allgemeinen Bevölkerung. Die meisten oder die ganz große Zahl der Rückenschmerzepisoden ist unproblematisch und verschwindet nach einiger Zeit von alleine wieder. Das heißt, die spezifischen Ursachen, auch das, wovor wir immer große Angst haben, der klassische Bandscheibenvorfall, der ist wirklich in den seltensten Fällen ursächlich dafür für Rückenschmerzen. In der ganz, ganz weit überwiegenden Zahl der Fälle sind Rückenschmerzen, haben sie ja nicht spezifische Ursachen. Das heißt, wir können keine klare Ursache zuordnen. Ich persönlich glaube, dass jeder Schmerz natürlich irgendwo eine Ursache hat. Das heißt, nicht spezifisch heißt nur, wir haben das bisher nicht gefunden am Ende des Tages oder können das noch nicht klar zuordnen. Was wir wissen, ist natürlich, das hat immer, oder was heißt immer nicht, aber es hat in einigen Fällen natürlich auch immer eine psychologische Komponente. Das heißt, gerade im Sport, im Leistungssport, wo natürlich auch Dinge wie Leistungsdruck eine Rolle spielen, vielleicht auch Angst vor Verletzungen, das ist so ein Parameter, den man sich häufig anschaut, ist das natürlich immer ein Thema, das man im Blick haben sollte. Und ansonsten das Thema Faszien natürlich als eins, mit dem ich mich viel beschäftige. Bei diesen nicht spezifischen Beschwerden, die wir dann häufig so als muskuläre Beschwerden immer einkategorisiert haben, da glaube ich, dass das eher das fasziale Bindegewebe ist, das da Probleme macht. Ganz einfach, weil die Faszie, das ist ja die Hülle des Muskels, wir haben eine große flächige Faszie am Rücken, die Fascia thoracolum valis, und Faszien haben eine gegenüber dem Muskel dreifach erhöhte Zahl an Nozizeptoren, also Schmerzrezeptoren. Und wir wissen aus experimentellen Studien, wenn man sozusagen im Experiment auf chemischem Wege durch Injektion von gewissen Substanzen die Faszie reizt und man ein bisschen ärgert, dann tut uns das sehr viel mehr weh, als wenn man die Muskulatur auf dieselbe Art irritiert sozusagen. Und diese Studie, aber auch mittlerweile viele weitere, zeigen ganz gut, dass die Faszie, das Bindegewebe, sehr sensibel reagiert. Und das erklärt dann natürlich auch plausiblerweise, warum es nicht der Bandscheibenvorfall sein muss, sondern wenn ich am Rücken eine große Menge, rein quantitativ betrachtet, an Bindegewebe habe, das sehr sensibel reagiert auf Belastung, aber auch Entlastung oder Minderbelastung und eben gleichzeitig eine hohe Fähigkeit hat, Schmerzen zu generieren sozusagen, dann erklärt das vielleicht, warum das immer mal wieder aufpoppt, dieses Thema. Und du hast es schon angesprochen, Rückenschmerzen fliegen tatsächlich im Sport häufig unter dem Radar, sind aber eine sehr häufige Geschichte tatsächlich.
Das heißt, es gibt noch Hoffnung für uns beide und auch für alle anderen, die Rückenschmerzen haben.
Absolut. Absolut.
Lass uns am Ende vielleicht noch auf deine Fortbildungsveranstaltung zu sprechen kommen, auf die Extra. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, welche Highlights da so in 2 Tagen passieren, welche spannenden Referenten und welche Themen du da am Start hast?
Jawohl, also wir versuchen tatsächlich bei der Extra wirklich immer einen schönen Mix zu bekommen aus Speakern, die in der Wissenschaft aktiv sind und natürlich da entsprechenden Input liefern können, aber eben auch Leute aus der Praxis. Das heißt, das sind also Trainerinnen und Trainer, die Spitzenathletinnen und Athleten betreuen bei Olympia und so weiter und so fort. Also vielleicht mal ein kleiner Auszug daraus. Wir haben, was das Thema Schmerzen, nachdem wir darüber gesprochen haben, zum Beispiel den Reinhard Sittel da, den Deutschen Schmerzpreis bekommen, eine der renommiertesten Auszeichnungen in dem Bereich, der sich also mit der Fähigkeit oder der Fähigkeit von Bewegung, Schmerzen zu behandeln, zu therapieren, auseinandersetzt und das vorstellen wird. Am Freitag haben wir ja, wie gesagt, diese Pre-Conference zum Thema Schmerz. Wie kann ich Schmerz behandeln? Wir nennen das oder haben das betitelt mit Exercise as Medicine, also Bewegung als Medizin. Am zweiten Tag, am Samstag, schauen wir uns aber natürlich dann den ganzen bunten Blumenstrauß in Sport und Bewegung an. Wir haben immer eine Lecture, die läuft, das heißt einen Vortrag und gleichzeitig zwei Hands-on-Workshops, wo man hin und her gehen kann, wo dann eben eher mehr Praxis da ist. Unter unseren Referenten ist mit Professor Klaus Fritsch eine absolute Institution in der Sportmedizin. Er ist der Teamarzt des deutschen Fünfkampfteams des Olympischen. Wir haben mit Professor Stefan Geißler, den Fitnessprofessor, den Namen hat er sich verdient, sozusagen sein absoluter Krafttrainingsenthusiast und ein absoluter Experte auf dem Bereich. Er ist Präsident der National Strength and Conditioning Association, die jetzt aus den USA nach Deutschland gekommen ist. Wir haben mit Professor Billy Sperlich einen totalen Ausdauer- und Wearable-Experten von der Uni Würzburg da, der also über das Thema Wearables sprechen können, wie die also den Trainingsprozess transformieren. Das Thema Metabolic Profiling, also Stoffwechseltraining, ist ja ein ganz heißes Thema. Da haben wir Professor Richard Latzel da, der mit vielen, vielen Profisportlern, jetzt aktuellen NBA-Sportlern zum Beispiel, trainiert hat. Ja, das sind vielleicht jetzt nur mal ein paar Namen, aber von den Themen her sind wir wirklich ganz breit dabei, also vom Thema Return to Play nach Verletzungen über Faszientraining, die perfekte Lauftechnik, Primal Movement, also so natürliche Bewegung in der Natur, neue Proteinquellen neben den pflanzlichen, also sowas wie insektenbasiertes Protein sozusagen. Ja, und dann natürlich Evergreens wie Stretching, Schultermobilität, also da ist eigentlich alles dabei, wer up-to-date sein möchte, was Training, Fitness, Gesundheit angeht, für den ist eigentlich, ja, wird alles geboten.
Das wird sicher eine tolle Veranstaltung auf der Uni in Bayreuth. Ich wäre selbst gern dabei gewesen, bin aber leider terminlich schon verhindert. Ich habe auch zu spät erfahren eigentlich, da war der Kalender schon voll.
Zu spät. Ja.
Aber ich denke, du hast ja wieder eine Veranstaltung, du wirst das genau, nicht zum letzten Mal machen und wir werden da wieder eine Kooperation finden, gemeinsam.
Vielleicht, Erich, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, ich kann ja vielleicht für die, die interessiert sind, mal die, das habe ich natürlich im Werbeblock eben vergessen, extra.uni-bayreuth.de, das ist die Homepage, wo man Tickets bekommt. Auf Instagram wird er unter extra.convention zu finden. Und genau, freuen uns natürlich über jeden und jede, die vorbeikommen.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir den Link auch noch publiziert, aber den schreibe ich auch in die Shownotes. Die stehen ja immer dabei bei jedem Podcast-Hoster, egal ob das Spotify ist, iTunes, YouTube oder Amazon Music. Und da schreibe ich das rein, dann können die Hörerinnen und Hörer gleich direkt auf den Link gehen und dann sehen sie das gesamte Programm und kommen auch gleich zum Link für die Tickets. Lieber Jan, ich danke dir für deine Expertise heute und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ciao.
Sehr gern, bis zum nächsten Mal.
erichfrischenschlager.com
dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.